Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
In Ost- und Westdeutschland gibt es sie, tausende Müllhalden und Altdeponien und in vielen schlummern gefährliche Stoffe, krebserregende Dioxine, Schwermetalle, Pestizide, giftiges Erbe, werbeseitig die Altlasten der Chemieindustrie. Unser Thema heute im Wortwechsel. Darüber wollen wir diskutieren mit Sabine Adler. Sie ist die Leiterin des Reporterpools von Deutschlandfunk Kultur. Mit dem Schweizer Altlastenexperten Martin Forter, mit Klaus Reder. Er ist Umweltstaatssekretär in Sachsen-Anhalt und mit Gerd Romanowski, Geschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Sabine Adler, Sie leiten ein Rechercheteam, das sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Giftmüll beschäftigt hat, das dort hingegangen ist, wo gefährliche Abfälle lagern. Die Ergebnisse der Recherche kann man derzeit in den drei Programmen des Deutschlandradios hören. Sicher kein repräsentatives Bild, das dabei entstanden ist, aber vielleicht ein Muster, das erkennbar ist. Wo lagern gefährliche Abfälle und wie gefährlich sind sie?
In der Tat gibt es ein Muster, denn immer dort ist Chemieindustrie entstanden, wo es Flüsse gab. Und immer dort, wo es Flüsse gab und Chemiebetriebe gab, da gibt es in aller Regel eigentlich auch Giftmüll. Das ist sozusagen die Faustregel, wie man fündig wird, wo es Giftmülldeponien geben könnte. Und wenn man dann schaut, seit wann es diese Giftmülldeponien gibt, zum Beispiel seit den 20er oder 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also ungefähr 100 Jahre, dann kann man davon ausgehen, dass in diesen alten Giftmülldeponien ganz gewiss nicht alles in Ordnung ist. Denn diese Giftmülldeponien sind in aller Regel nicht nach unten zum Grundwasser hin abgedichtet und bereiten aus diesen Grundprobleme. Das heißt, wir sind genau so vorgegangen. Wir haben uns angeguckt, wo gibt es die größten Chemiestandorte, seit wann gibt es die, und schauen wir doch mal, was wir da finden.
Sie haben bundesweit recherchiert in allen Bundesländern, in Nord und Süd, in Ost und West. Gibt es da regionale Besonderheiten, speziell wenn wir daran denken, in Ostdeutschland, in der DDR gab es natürlich ganz andere Bedingungen.
Es gibt in der Tat ein etwas anders gelagertes Problem zwischen Ost und West. Im Osten ist es so, dass diese alten Chemiebetriebe zum Teil ja überhaupt nicht mehr vorhanden sind, abgerissen wurden. Auch der Boden darunter ist größtenteils saniert worden. Und es gibt eine unglaublich hohe Zahl von Giftmülldeponien, auch von Giftmüllmengen überhaupt, vor allem in dem Chemiedreieck Bitterfeld, Wolfen, Halle, Leuna, Buna. Wir sind speziell nach Bitterfeld und Wolfen gegangen. Und die Besonderheit im Vergleich zum Westen besteht darin, dass im Osten nicht mehr das Unternehmen selbst jetzt haftbar gemacht werden kann für die Sanierung, denn die Unternehmen gibt es nicht mehr, das waren volkseigene Betriebe, sondern es muss der Steuerzahler dafür aufkommen. Das ist im Westen etwas anderes. Da haben wir geschaut, Sie selbst, das darf ich hier sagen, waren ja in Leverkusen. Und wir waren an anderen Stellen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz bei BASF und bei anderen großen Firmen. Und dort haben wir gesehen, dass Chemiebetriebe durchaus sich dieser Altlast bewusst sind, dass sie damit auch umgehen und dafür auch aufkommen. Aber wenn man ein zweites Mal hinguckt, findet man auch Muster, wie die Betriebe, die Unternehmen versuchen, diese Lasten auch auf andere Schultern zu verteilen.
Klaus Reder, Sie sind Staatssekretär im Umweltministerium in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Wissen Sie ganz genau, was wo in Sachsen-Anhalt liegt und wie gefährlich das ist?
Naja, zumindest haben wir einen guten Überblick. Wir haben Altlastenkataster, wo wir natürlich alle Altlasten, die in Sachsen-Anhalt vorhanden sind, eingetragen haben und die wir auch sukzessive abarbeiten, in dem Sinne, dass wir gucken, wie gefährlich sind die und wo müssen wir was machen und wo können wir auch erstmal uns ein bisschen zurückhalten, weil wir sagen, das ist jetzt nicht so gefährlich. Also es gibt eigentlich einen guten Überblick.
Und geben Sie uns einen Hinweis auch zur Dimension des Problems, wie gefährlich sind die Altlasten, die Sie da haben, oder würden Sie sagen, das meiste nicht so akut?
Ja, doch. Also Bitterfeld ist ja ein Synonym auch gerade zu DDR-Zeiten gewesen für, ich sag mal, einen Umgang mit der Umwelt, den wir Gott sei Dank jetzt überwunden haben. Und insofern haben wir da natürlich aus dieser Historie raus, die schon, wie Sie auch sagten, 1920, 30 schon begonnen hat, Altlasten, die nach wie vor im Boden schlummern und die wirklich sehr gefährlich sind, weil sie natürlich gerade ins Grundwasser abstrahlen und wo wir natürlich versuchen, das auch in den Griff zu bekommen und gerade diese Gefahren, die davon ausgehen, auch möglichst zu minimieren und auch zu verhindern, dass diese Gefahren auch wirklich für die Bevölkerung, die ja durchaus noch oben auf der Erdoberfläche, so will ich es mal nennen, wohnt und arbeitet, dass da auch wirklich Probleme entstehen.
Martin Forter, Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Giftmüll. Sie haben selbst Giftmülllager in der Schweiz ausfindig gemacht und haben auch erreicht, dass der Giftmüll dann saniert, ausgebuddelt werden und entsorgt werden musste. Wie schwierig war das, bei der Recherche überhaupt ausfindig zu machen? Wo sind Giftmüllablagerungen und was steckt da eigentlich im Boden? War das alles bekannt? Mussten Sie da nur gucken, was liegt drin oder wie schwierig war die Recherche?
Die Dinge waren weitestgehend bekannt. Man musste sie nur abholen bei älteren Menschen in den Dörfern, in Archiven. Vor allem so alte Zeitungsartikel, klassische Recherche. Aber die Dinge waren bekannt. Sie drohen allerdings vergessen zu gehen, weil die Menschen sterben, die sehr viel wissen. Und in den Dörfern haben diese Chemiemülldeponien meistens zu schweren Konflikten geführt, die Dörfer gespalten. Darum ist das noch weit verbreitet, auch wenn man nicht darüber redet.
Jetzt fragt man sich natürlich, warum muss da eine Einzelperson kommen und nachschauen, was liegt da im Boden? Wo ist denn da die Verantwortung der Behörden? Waren die da nicht auch dran und haben geguckt, wie gefährlich sind da Stoffe, die da lagern?
Das waren nicht nur Einzelpersonen, sondern das waren Gemeinden und Umweltorganisationen. Und ja, wir machen über weite Strecken die Arbeit der Behörden. Umweltbehörden haben heute die Tendenz, die Verschmutzung nicht zu bekämpfen, sondern eher sie zu verwalten. Wir hätten gerne, dass man sie bekämpft.
Herr Romanowski, wenn einer weiß, was an Giftmüll in Böden oder Kiesgruben schlummert, dann sind es die Hersteller, dann ist es die Chemieindustrie. Aus Ihrer Sicht, wie gefährlich ist Giftmüll heute? Ist das in Ihrem Verband auch noch ein Thema, mit dem Sie sich aktuell beschäftigen?
Das ist eine gute Frage, Herr Schröder. Das ist genau der Punkt. Also als Ihre Einladung zu dieser Sendung mich erreichte, war ich etwas überrascht. Und bei den Vorbereitungen haben wir dann festgestellt, dass wir uns eigentlich seit vielen Jahren mit dem Thema Altlasten und Giftmüll gar nicht mehr beschäftigt haben. Nämlich seit dem Zeitpunkt, wo das deutsche Bundesbodenschutzgesetz in Kraft getreten ist. Seitdem ist ja alles gesetzlich zumindest und mit weiteren Verordnungen geregelt.
Das war und Ende der 90er Jahre, muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer sagen.
Das, genau, 1999, und im Grunde sprechen wir über Altlasten dann über den Zeitraum vor 1999. Alles, was bis dahin an Ablagerungen und Giftmülldeponien oder überhaupt Mülldeponien oder Altstandorten existierte, das ist sozusagen, fällt unter den Begriff Altlasten. Und seitdem haben wir ja eine neue Situation, denn das Bundesbodenschutzgesetz dient ja dazu, weitere Bodenverschmutzungen und Verunreinigungen zu verhindern. Und insofern dürfen also heute diese Probleme gar nicht mehr auftreten.
Dass wir jetzt eine neue gesetzliche Grundlage haben, heißt ja nicht, dass die Altlastenproblematik beseitigt ist. Also insofern gibt es nicht doch noch guten Grund, sich mit dem Thema Altlast zu beschäftigen, auch von Seiten der Chemieindustrie?
Ja, das tun die Firmen ja auch vor Ort. Dort, wo Standorte sind, die noch sozusagen in Betrieb sind und im Besitz der Chemieunternehmen sind, kümmern sich natürlich die Unternehmen darum und nehmen auch ihre Verantwortung sehr ernst wahr. Immerhin schreibt ja auch das Gesetz vor, dass die Altlasten, sobald eine Gefahr von ihnen ausgeht, gesichert oder dekontaminiert werden müssen. Gesichert heißt abdichten und abkapseln und Schutz des Grundwassers. Dekontaminieren heißt Aushub und Entsorgung des verunreinigten Bodens. Und da muss immer im Einzelfall geschaut werden, was man dann tut. Ich will nur noch mal die Dimension des Problems erläutern. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 360.000 sogenannte Verdachtsflächen auf existierende Altlasten in Deutschland existieren, wobei die Abgrenzung und Definition von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich gehandhabt wird. Rund 60.000 davon sind sanierungspflichtig, also dort ist eine Sanierung angezeigt, und 10.000 davon sind bereits saniert, also entweder gesichert oder ausgehoben.
Und was sagt uns das? 60.000 sind sanierungspflichtig, da muss also was geschehen, ist aber im Einzelfall noch nichts geschehen.
Ja, aber das sind eben nicht alles Altlasten, die im Besitz oder in der Verantwortung der Chemieindustrie liegen. Da sind also auch öffentliche Deponien dabei. Da sind Altlasten, die durch den Bergbau entstanden sind, durch die Stahlindustrie oder die verschiedenen metallverarbeitende Betriebe, Tankstellen, chemische Reinigungen, alles Mögliche, Papierindustrie. Alle haben Altlasten hinterlassen und man kann das also nicht alles der Chemieindustrie zurechnen. Mhm. Aber dort, wo es der Chemieindustrie oder einzelnen Chemieunternehmen zurechenbar ist, dort nehmen auch die Betriebe und die Unternehmen diese Verantwortung sehr ernst und haben in den vergangenen Jahren auch große Fortschritte erzielt bei der Abdichtung oder auch Aushub von solchen ehemaligen Deponien.
Also die Sanierung ist auf gutem Weg, würden Sie sagen?
Ich denke schon. Und sie ist zumindest auf einem geregelten Weg und so, dass also keine unverhältnismäßigen Gefahren mehr von solchen Altlasten im Großen und Ganzen ausgehen. Mal von solchen Sonderfällen abgesehen, wie Herr Reeder sie eben aus Bitterfeld geschildert hat.
Herr Reeder, da würde ich Sie direkt fragen. Würden Sie das teilen, die Sanierung dort, wo sie angesagt ist auf gutem Weg?
Ja, würde ich teilen. Weil wir haben natürlich klar bestimmte Sanierungskonzepte. Seit Anfang der 90er Jahre, gerade auch in diesem Chemiedreieck, das Sie erwähnt haben, sind wir da unterwegs und haben schon sehr detailliert mit der Erfassung der Altlasten begonnen, aber auch sehr schnell begonnen, erste Gefahrenabwehrmaßnahmen zu machen. Und wenn man mal das fürs Land Sachsen-Anhalt betrachtet, haben wir inzwischen seit Anfang der 90er Jahre ungefähr 1,5 Milliarden Euro ausgegeben für die Sanierung von Altlasten. Das ist eine ziemlich hohe Summe. Und den Großteil davon ist genau in dieses Chemiedreieck geflossen, weil da natürlich für uns auch die größten Probleme sind.
Und die größten Probleme heißt, Sie haben die jetzt angepackt?
Ja, wir haben die angepackt, wobei man natürlich sagen muss, diese Diskussion müssen wir natürlich auch führen. Eine Altlast kann immer sehr unterschiedlich sein und wir reden natürlich von Verhältnissen, die auch oftmals sehr schwierig sind. Und Altlasten heißt, es ist irgendwann mal vor 50 oder 30 Jahren irgendwas abgelagert worden, inzwischen verschwunden, zum Teil überbaut, zum Teil gibt es andere Eigentümer, zum Teil breiten sich die Schadstoffe unkontrolliert mit dem Grundwasser aus und es sind, ich sag mal, Belastungen an ganz anderer Stelle zu finden. Also eine Altlastensanierung ist immer eine sehr komplexe Angelegenheit und unter Umständen eben auch eine sehr langwierige Angelegenheit. Und zu sagen, wir haben jetzt die Quelle gefunden und können das ganz schnell rausnehmen und damit ist alles erledigt, so einfach ist es oftmals in der Praxis eben nicht.
Herr Reeder, ich würde Ihnen da wirklich sehr gerne widersprechen wollen und ich würde ganz gerne auch mal fragen wollen, was Sie unter Sanierung verstehen. Und zwar, wenn ich das sehe, das Bundesbodenschutzgesetz, das besagt, dass es von einem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgehen soll. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sprechen Sie von Sanierung. Das, was in Bitterfeld-Wolfen geschieht, ist Gefahrenabwehr, das stimmt. Gefahrenabwehr im Sinne von das giftige Grundwasser und wir reden hier von 200 Millionen Kubikmeter giftigem Grundwasser. Dieses Grundwasser in Bitterfeld ist nicht etwa in Gefahr, verschmutzt zu werden, sondern es ist bereits nachhaltig verschmutzt. Jetzt wird viel Geld aufgewendet. Sie haben von 1,5 Milliarden Euro gesprochen, die schon verwendet worden sind. Es wird sehr viel Geld pro Jahr aufgewendet in Bitterfeld, unter anderem 15 Millionen Euro pro Jahr, um das Wasser abzupumpen, um zu verhindern, dass giftiges Grundwasser in Richtung Mulde, also in Richtung eines Flussbettes fließt und in Häuser dringen kann, wo es zum Beispiel in den Kellern Dämpfe entwickelt und aufsteigt. Das heißt, das ist Gefahrenabwehr, das ist aber nicht Sanierung. Sanierung wird auch betrieben in Bitterfeld-Wolfen, aber in einer Relation. Es werden 100 Tonnen pro Jahr rausgeholt an Giftstoffen aus dem Grundwasser. Es liegen aber dort 3 Millionen Tonnen. Das heißt also, das, was Sie dort tun, ist bestenfalls, ich würde noch nicht mal sagen, der Anfang von einer Sanierung, sondern das ist immer noch Gefahrenabwehr, aber keinesfalls irgendetwas, was in Behebung des Problems geht. Sie sagen, dass es nicht damit getan ist, dass man eine Grube ausbaggert. Da kann Martin Forter ja was ganz anderes erzählen. Das möchte ich auch gar nicht übernehmen, aber diese Möglichkeit wird in Bitterfeld-Wolfen ja überhaupt nicht diskutiert, wie insgesamt nichts diskutiert wird in Sachsen-Anhalt, wie man mit der Sanierung dieses Problems umgeht, also des verschmutzten Grundwassers.
Mhm. Herr Reeder, müssten Sie sanieren und tun es nicht?
Nein, das ist falsch. Also wir diskutieren zum einen mal sehr intensiv, wie wir mit dieser ganzen Problematik umgehen und haben in der Vergangenheit da auch schon sehr viel verschiedene Konzepte entwickelt, haben auch uns sehr klar Gedanken gemacht, was können wir überhaupt machen, was ist technisch machbar, was ist verhältnismäßig, was dient der Gefahrenabwehr, was dient der Sanierung. Und ich denke, da sind wir trotzdem, Sie das so kritisieren, eigentlich auf einem guten Weg. Wir haben einfach die Situation, wir haben in Bitterfeld eine sehr spezielle, ich sag mal, Problemstellung dadurch, dass eben Chemieabfälle über Jahrzehnte in ehemalige Tagebaurestlöcher verfüllt wurden, völlig ohne Abdichtung, sodass viele, viele verschiedene Chemieabfälle und damit auch Schadstoffe bis ins Grundwasser durchdringen konnten und das Grundwasser hochgradig verunreinigen, so wie Sie es auch beschrieben haben. Über die Menge kann man sich sicher noch streiten, aber egal. Wir haben eine großflächige Grundwasserkontamination in Bitterfeld, die über Jahrzehnte erfolgt ist und auch von dem Standort selber ausgeht. Wir haben ja auch im Ende des Zweiten Weltkrieges sehr starke Bombardierungen gehabt. Da ist sehr viel an Tanklagern kaputt gegangen. Also große Flächen sind hochgradig kontaminiert worden und sind abgegangen, die Schadstoffe ins Grundwasser, sodass wir das Grundwasser als eigenständige Schadstoffquelle auch verstehen und jetzt nicht uns darauf konzentrieren, ein, zwei, ich sag mal, ehemalige Deponien jetzt auszubaggern, weil das würde uns gar nichts bringen, denn 80% der Schadstoffe sind im Grundwasser, das großflächig verteilt ist und unser Ziel ist es jetzt, wie Sie richtig sagten, die Ausbreitung dieses Grundwassers zu verhindern, den Anstieg zu verhindern in Wohngebäude oder Industriegebäude und gleichzeitig so viel zu heben, was wir technisch auch heben können und auch reinigen können, um Schritt für Schritt dann die Schadstoffe auch rauszuholen. Das ist zugegebenermaßen ein Prozess, der sicherlich, ich sag mal, 100 Jahre oder mehr dauern wird.
Martin Forter, können Sie das nachvollziehen? Grundwasser reinigen, aber die Quelle der Vergiftung, nämlich den Chemiemüll, selber drin lassen?
Nein, das wird das Problem nie lösen. Wie kommen Sie auf die Zahl, dass 80% der Schadstoffe schon im Grundwasser sein sollen? Man weiß ja nicht mal, was oben drin liegt und in welchen Mengen, also kann man auch nicht sagen, was unten liegt. Wenn die Quelle weg ist, dann kann man das Grundwasser sanieren, dann besteht die Möglichkeit, langfristig das wieder einigermaßen sauber hinzukriegen. Ansonsten ist es eine Sisyphusarbeit, die nie enden wird. Und das ist nicht nur in Bitterfeld so, sondern auch in Leverkusen. Und Sanierung, was heißt das schon? Sanierung heißt für mich Ausheben des Mülls, Beseitigen des Risikos und nicht das Grundwasser als Schadstoffquelle anschauen. Das ist es ja nicht. Das Grundwasser wird von der Deponie, von der Quelle der Schadstoffe verschmutzt. Also muss die Quelle weg. Dann kann man auch das Grundwasser nachher sanieren.
Herr Reeder, das klingt eigentlich plausibel. Wenn man die Quelle nicht beseitigt hat, dann kann man die Verschmutzung nicht stoppen.
Ja, das haben wir aber schon ausführlich untersucht und festgestellt, dass die meisten Schadstoffe aus diesen Deponien schon weg sind. Also es wird uns nicht viel nützen, die Quelle da an der Stelle noch zu beseitigen, weil das Grundproblem lösen wir damit nicht, dass das Grundwasser großflächig unterhalb von Bitterfeld hochgradig kontaminiert ist mit einem Cocktail von verschiedenen Schadstoffen, die sehr gefährlich sind. Insofern ist das ein Problem. Allerdings muss man auch sagen, das Grundwasser ist in 60 Meter Tiefe und wir haben natürlich das Ziel, möglichst viel rauszuholen. Wir werden aber, da muss man sich auch naturwissenschaftlich gar nicht wahrscheinlich streiten, wir werden es nie schaffen, wahrscheinlich diesen Standort so sauber zu machen, dass man zukünftig da wieder Trinkwasser gewinnen kann in Bitterfeld. Also das wird nie gelingen, weil die Schadstoffe sind so breitflächig verteilt und in solchen unterschiedlichen Grundwasserhorizonten verteilt. Also das wird, wir werden ja nicht 60 oder 40 Meter Tiefe alles ausbaggern können. Das wird nie gelingen.
Warum nicht?
Ich würde gerne diese Studien sehen, die sagen, dass 80% der Schadstoffe im Grundwasser sind, wenn man schon gar nicht weiß, wie viel oben in der Deponie liegt. Das wurde bei uns bei verschiedenen Chemiemülldeponien auch behauptet. Mhm. Es wurde mir nie die entsprechende Methodik vorgelegt, die das überhaupt belegen kann. Meiner Meinung nach ist das eine Schutzbehauptung, damit sie das Problem, nämlich die Deponie, die Quelle der Schadstoffe, einfach nicht angehen müssen. Und das gilt genauso für Bayer in Leverkusen.
Na gut, das sehen wir anders. Sie können gerne zu uns kommen. Wir haben jede Menge Untersuchungen und wir haben hier ein sehr ausführliches Monitoring, auch gerade in Bitterfeld, wo wir sehr genau untersuchen, wie gehen bestimmte Schadstoffe auch von den Deponien weg und sehen, dass da eigentlich gar nicht mehr so die großen Probleme sind, sondern dass einfach diese großflächige Verteilung dieser Schadstoffe im Grundwasser das Problem ist.
Gerade wenn Sie sagen, Sie haben sich das in Bitterfeld genau angeguckt. Wir haben versucht, in Bitterfeld eine Analyse zu bekommen. Es wurde erst behauptet, es gibt ein vollständiges Wissen dessen, was in den Deponien vorhanden ist, speziell in der einen, in der größten, in der Grube Antonie. Dann auf die Bitte hin, dass wir doch mal diese Liste der Stoffe bekommen können, ruderte man zurück und sagte, nee, so eine Analyse gibt es ja gar nicht, aber man wisse ja so in etwa, was da drin ist. Das heißt, das, was Sie jetzt sagen, dass Sie Bescheid wissen, das ist ja auch für Bitterfeld-Wolfen nicht. Bitterfeld-Wolfen, diese Grube Antonie hat nie jemand in jüngster Zeit wieder analysiert. Das, was analysiert wird, da gebe ich Ihnen recht, das ist das Grundwasser, was gehoben wird und was auch gemessen wird auf bestimmte Schadstoffgruppen, aber Sie gucken eben auch nur ganz bestimmte Schadstoffgruppen an. Ich würde gerne auf einen ganz anderen Aspekt kommen, nämlich was das heißt eigentlich für das Image von Deutschland, für die Verantwortung für unsere Umwelt, für die nächsten Generationen. Ich bin im Verlaufe dieser Recherche, ich habe es gesagt, wir sind ungefähr ein Jahr unterwegs mit diesem Thema, ich bin eigentlich entsetzt, wie sich dieses Image, das unser Land hat als ein Image eines Saubermanns, in dieser Geschichte verhält. Wir sind, und da schließe ich wir, die Verantwortlichen der Behörden, der politischen Diskussion, der Medien mit ein. Irgendjemand hat es jetzt in dieser Runde gesagt, seit Jahrzehnten, Herr Romanowski, Sie waren das, seit Jahrzehnten ist eigentlich nichts mehr angeguckt worden in Richtung Chemiealtlasten.
Frau Adler, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben uns bei uns im Verband seit Jahren nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt, weil es geregelt ist und weil es geordnete Verfahren gibt, um das Problem anzugehen.
Genau. Es ist doch nicht geregelt. Herr Romanowski, der Chemiemüll liegt doch immer noch draußen in den Deponien und niemand kümmert sich drum. Er verschmutzt weiterhin das Grundwasser.
Dort,
Sie verschieben die Geschichte auf zukünftige Generationen, auf ihre Kinder. Und ich denke, das ist grundsätzlich falsch.
Das stimmt nicht.
Zudem besteht noch das Risiko, dass die Geschichte so viel, viel teurer wird, weil Sie über Jahrhunderte diese Deponien überwachen müssten, was sowieso niemand garantieren kann. Was gibt 15 Millionen mal 100?
Ich kann ja hier für die Chemieindustrie nur für die Deponien und für die Altlasten sprechen, die sozusagen im Verantwortungsbereich der Chemieunternehmen liegen. Und da kann ich sagen, dass die unter Kontrolle sind und dass die vernünftig behandelt werden, so wie es erforderlich ist. Und es ist eben nicht richtig, dass immer bei jeder Altlast, bei jeder ehemaligen Deponie das beste Rezept es ist, das auszuheben und den Abfall zu entsorgen. Das muss immer im Einzelfall beurteilt werden, je nachdem, wie die geologischen Bedingungen sind, welche Art der Altlast dort untergebracht ist, was für Stoffarten das sind und so weiter. Und da muss man natürlich abwägen. Das sind gewaltige Mengen an Aushub, die dort abzutransportieren und zu verbrennen sind. Bei der Verbrennung werden gewaltige Mengen an Energie benötigt und CO2 emittiert. Es gibt Probleme mit Gefahrguttransport und mit dem Arbeitsschutz. Es hat schon Explosionsunglücke gegeben beim Ausheben von Altlastenstandorten. Sodass es also in manchen Fällen schon die bessere Lösung ist, eine gute Abdichtung vorzunehmen oder eine Einkapselung und das Grundwasser zu schützen. Und die Fachleute sagen, dass diese Einkapselungen, die heute verwendet werden und heute eingebaut werden in Deponien, dass die 500 bis 1000 Jahre halten.
Ja. Wer sagt das? Also weiß man das so ganz genau?
Herr. Ich finde das auch eine unglaubliche Behauptung, weil das gar niemand beweisen kann, ob etwas 500 bis 1000 Jahre hält. In Grenzach-Wien geht es um eine Chemiemülldeponie von BASF. Da redet man von einer Haltbarkeit einer solchen Wand, einer solchen Dichtwand von 50 Jahren, dann beginnt alles wieder. Das war auch der Grund in der Schweiz, beispielsweise in Kölliken, warum man beschlossen hat, man nimmt diese Milliarde in die Hand und gräbt die Deponie aus, weil die Sicherungsmaßnahmen unter dem Strich sehr viel teurer kämen. Und die Geschichten mit dem CO2 und den Gefahrenguttransporten, die haben wir hier alle auch gehört. Das sind faule Ausreden, damit sie vor allem
Nein, das stimmt nicht. Das sind keine faulen Ausreden. Das sind schon ernstzunehmende Abwägungen, die man da treffen muss. Man muss auch Nachhaltigkeitsaspekte betrachten.
Aber Herr Romanowski, auf der anderen Seite sind es ja auch die Gefahren, die über sehr, sehr lange Zeit von diesen Stoffen ausgehen. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die nicht für ein paar Jahre halten, sondern für Jahrzehnte, für Jahrhunderte. Ist das immer ausreichend bedacht?
Also zumindest wird es versucht und man kann, glaube ich, keine Pauschalantwort geben. Es gibt keine Patentrezepte für alle Standorte und für alle ehemaligen Deponien. Man muss sich jeden Einzelfall genau anschauen und muss abwägen, welche Lösung unter den derzeitigen Bedingungen mit den derzeit zur Verfügung stehenden Technologien die beste ist. Und es kann in dem einen Fall sein, dass ein Aushub und eine Entsorgung die beste Variante ist. Es kann aber genauso gut eben auch sein, solche Beispiele gibt es auch, Herr Furter hat gerade einen genannt in Grenzach, wo eben das Unternehmen zusammen mit den Behörden und den Gutachtern zum Schluss kommt, hier ist eine Absicherung und Abdichtung der Deponie das beste Vorgehen. Und das heißt, es muss im Einzelfall geschehen. Man kann das nicht pauschal die eine oder die andere Lösung jetzt für alle dieser 60.000 Flächen, die wir in Deutschland haben, anwenden.
Ich würde gerne noch mal meinen Gedanken von vorhin zu Ende führen wollen. Und zwar, was machen wir eigentlich mit unserem Saubermann-Image Deutschland? Wir haben eine seit Jahrzehnten dauernde Diskussion, was die Entsorgung von Atommüll angeht. Da kann es überhaupt nicht sicher genug sein. Wir sind da überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas zu entscheiden, weil es ja immer das Falsche sein könnte. Und hier bei einem offensichtlichen Problem von 2 bis 3 Talsperren, verschmutztem Grundwasser unter Bitterfeld, ist niemand der Meinung, dass man mal die Ärmel hochkrempeln müsste und das mal wirklich sanieren sollte. Das finde ich das wirklich Merkwürdige. Und Herr Reeder, da auch mal in Richtung Ihres grünen Umweltministeriums, dass ein grünes Umweltministerium da nicht eine ganz grundsätzliche Lösung anstößt und versucht auch mindestens auf Bundesebene zu transportieren, wenn nicht sogar europaweit, denn der Umgang mit Chemieabfällen ist ja nicht nur in Deutschland so, wie er jetzt ist, völlig unbefriedigend, sondern auch in anderen Ländern. Das Beispiel könnte sein, wie man zum Beispiel mit der Industrie verfahren ist in einem historischen Fall, nämlich als es um die Zwangsarbeit während des Nazireiches ging. Davon haben die Unternehmen sehr stark profitiert. Die Chemiebetriebe, Chemieunternehmen haben sehr stark profitiert von dieser fast kostenfreien Entsorgung ihres Mülls und könnten nun in einer Art Fonds, Sanierungsfonds, vielleicht zur Verantwortung gezogen werden. Also solche Modelle sind ja nicht irgendwie außerhalb von jeder Vorstellungswelt. Und ich finde, diese Art der politischen Diskussion ist überfällig. Und ich staune, dass Sie als grünes Umweltministerium da überhaupt nicht tätig werden.
Herr Reeder.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht tätig werden.
Ist nichts zu hören von Ihnen.
Doch, also wenn Sie sich umgucken in der Region, wir haben eine Menge Maßnahmen, die laufen.
Die aber nicht diskutiert werden, nicht politisch diskutiert werden. Die Diskussion findet im Bitterfeld-Wolfen überhaupt nicht statt. Da entscheiden Behörden, was getan wird.
Genau.
Die Leute werden darüber informiert. Aber es findet doch nicht die Debatte statt, die man eigentlich kennt aus Bürgerinitiativen, wo ein Modell A vorgestellt wird, wo ein Gegenvorschlag gemacht wird, wo diskutiert wird, wo die Risiken abgewogen werden. Und zwar mit der Bevölkerung, aus der Bevölkerung herauskommend. All das findet auf der politischen Ebene überhaupt nicht statt.
Wir haben schon auch die Bevölkerung einbezogen, aber es ist
Sie informieren die Bevölkerung, das tun Sie, das ist wahr.
Ja. Herr Reeder, vielleicht die Frage ganz konkret. Haben Sie erstmal durchgerechnet, was würde denn eine komplette Sanierung da kosten, wenn man die Gifte rausholt? Haben Sie erstmal durchgerechnet?
Wir haben es nicht konkret durchgerechnet, aber ich würde mal abschätzen, da an den Stellen, wo es mal gerechnet wurde, dass wir auch über eine Summe reden, die mindestens eine zweistellige Milliardensumme umfasst, sodass wir in Dimensionen kommen, die wir als Land überhaupt nicht stemmen können. Bloß ich will auch gar nicht jetzt die Diskussion aufmachen, es ist zu teuer, jetzt zu sanieren.
Aber das genau machen Sie gerade.
Nee, ich mache es nicht, sondern wir machen das, was eigentlich notwendig ist. Und Sie, wenn Sie nach Bitterfeld fahren, sehen Sie ja, dass sich die Region gut entwickelt hat und dass da auch wieder Chemieparks entstanden sind, dass da wieder neue Industrie hingekommen ist, dass die Leute auch weiter da wohnen. Und das zeigt ja, dass es durchaus eine Region ist, die lebenswert ist. obwohl an bestimmten Stellen unten die Altlasten schlummern. Und wir sorgen dafür mit unseren Maßnahmen, und da müssen wir auch immer diese Verhältnismäßigkeit mit im Blick haben, wir sorgen dafür, dass die Leute, die eben oben leben, nicht gefährdet sind und auch die, ich sag mal, Häuser und auch die Industrieanlagen nicht gefährdet sind. Dass das natürlich nicht ausreicht, um das Problem sofort zu beseitigen, ist klar. Aber die Alternative wäre ja wirklich, auch vom technologischen oder naturwissenschaftlichen, wir müssten wirklich den, ich sag mal, 8 oder 10 Quadratkilometer 40 Meter tief ausbaggern. Und da müsste man alles wegreißen, was da ist. Also es wird auch technisch wahrscheinlich überhaupt nicht machbar sein.
Nein,
ja, Martin Vater.
Nein, Sie müssen nicht solche Flächen ausgraben, sondern Sie müssen zuerst mal die Quellen beseitigen. Die Quellen, das sind die Deponien. Das wird Geld kosten, aber 100, 200 Jahre Pumpen kostet mehr. Davon bin ich völlig überzeugt. Und Herr Romanowski, der Einzelfall, auch das, denke ich, ist eine gewisse Ausrede. Man könnte auch sagen, alle Deponien, die länger als eine oder zwei Generationen Probleme machen, müssen weg. Das ist ein allgemeines Kriterium, das in der Schweiz gilt. Und zu dieser Chemiemülldeponie in Grenzach, BASF will sie einkapseln und auf zukünftige Generationen verschieben. Die Gemeinde Grenzach klagt dagegen. Die Firma Roche, die Pharmafirma Roche, aber hebt ihren Teil derselben Deponie für über 200 Millionen Euro selbstverständlich aus. Das ist die Lösung und nicht, was BASF macht.
Herr Romanowski, müssen die Unternehmen doch gedrängt werden, das zu tun, was langfristig nötig ist, nämlich die Gifte rausholen?
Also wir haben ein geltendes Recht und daran halten sich die Unternehmen. Und dieses Recht sieht aus gutem Grund vor, dass eben ein Aushub und eine Absicherung als gleichwertig zu betrachten sind. Und die Entscheidung, welche Variante gewählt wird, hängt vom Einzelfall ab. Und ich kann mich jetzt zum konkreten Fall nicht äußern. Herr Furter hat ja gesagt, dass auch dort noch ein Rechtsstreit aussteht. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, dass es eben das Patentrezept nicht gibt, dass man im Einzelfall sich das genau anschauen muss, dass die Behörden dabei natürlich mit im Boot sein müssen und die Unternehmen. Und da muss man eben zu Verfahren kommen, die vertretbar sind. Und nicht in allen Fällen ist der sofortige Aushub und die sofortige Beseitigung der Ablagerungen die beste Lösung.
Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur, giftiges Erbe, werbeseitig die Altlasten der Chemieindustrie. Das ist unser Thema heute und wir diskutieren mit Sabine Adler, Leiterin des Reporterpools von Deutschlandfunk Kultur, mit Martin Forter, dem Schweizer Altlastenexperten, mit Klaus Reder, Umweltstaatssekretär in Sachsen-Anhalt, und Gerd Romanowski vom Verband der chemischen Industrie. Martin Forter, Sie haben das erwähnt, in der Schweiz gibt es ein, ich sag mal, neues Prinzip, wie mit Altlasten zu verfahren ist, nämlich die Spuren des Giftmülls müssen innerhalb einer Generation beseitigt werden. Sie dürfen also nicht auf nachfolgende Generationen abgewälzt werden. Wie kam es dazu? Das ist ja doch ein anderes Prinzip, als es in Deutschland gilt. Warum haben sich die Schweizer dafür entschieden?
Es gibt im Kanton Aargau, nein, es gab zum Glück im Kanton Aargau eine große Chemiemülldeponie, die auch von den Basler Chemiefirmen und Pharmafirmen beliefert worden ist. Dort hätte man eine Wand einbauen müssen für 100 Millionen Franken. Und dann hat der Chef des Schweizerischen Bundesamts für Umwelt die Frage gestellt, ob das der richtige Weg ist, 100 Millionen Franken mit einer Lebenserwartung von 50 Jahren auszugeben, dann wieder eine neue zu machen, und er stellte halt die Frage, wie viele solche neue Wände braucht es? Und dann kamen die Kantone Aargau und Zürich zur Überzeugung, dass der einzige Weg ist, die Deponie vollständig auszuheben.
Die und Schweiz damit ist das Problem beseitigt?
1998 eingeführt, und in der Zwischenzeit sind eigentlich die meisten großen chemischen Deponien, Chemiemülldeponien in der Schweiz beseitigt, vollständig ausgehoben und der Sondermüll verbrannt. Damit ist das Problem noch nicht ganz, aber fast gelöst. Und zwar für alle Ewigkeit, und nicht für alle Ewigkeit überwachen, sondern für alle Ewigkeit gelöst.
Herr Reeder, wäre das ein Vorbild für Deutschland? Herr Romanowski.
Ja, darf ich dazu eine ergänzende Information geben? Problem ist ja doch nur, das Problem ist ja doch nur teilweise gelöst, Herr Furter. Soweit ich informiert bin, ist es in der Schweiz untersagt, die verbrannten Abfälle dann, beziehungsweise die Rückstände, die daraus entstehen und die auch mehrere hunderttausend Tonnen betragen können, in der Schweiz zu lagern. Die müssen ins Ausland exportiert werden und die werden dann in Deutschland oder in Holland deponiert und verursachen dort natürlich wegen ihres Schwermetallgehalts wieder neue Probleme. Also soweit ist es auch keine Lösung. Keine Lösung für die Ewigkeit.
Das stimmt nicht. Diese Reststoffe dürften in der Schweiz deponiert werden. Es macht aber oft keinen Sinn, den Rücktransport zu machen. Viel problematischer ist, dass in Deutschland beispielsweise solche Rückstände fein verteilt werden, unter dem Motto wiederverwerten. Und wir haben bei diesen Deponien in Deutschland, zumindest was Bonfol anbelangt oder auch beim Hirschacker Grenzach, geguckt, dass die Reststoffe wirklich in eine Deponie gehen und nicht in Deutschland fein verteilt werden, in Lärmschutzwellen und solchen Dingen.
Klaus Reeder, wäre das nicht ein Vorbild für Deutschland? Eine klare Priorisierung von Sanierung, von Beseitigung von Giftmüll?
Ich sag mal, Herr Romanowski hat es ja vorhin auch schon erwähnt. Also wir haben sehr unterschiedliche Fälle. Und in den Fällen, wo es wirklich Sinn macht, da haben wir auch schon Schadstoffe rausgeholt, auch Deponien beseitigt. Aber das ist in vielen Fällen auch geologisch bedingt. Ich kenne jetzt die genaue Geologie der Schweizer Deponien nicht. Aber bei uns ist in vielen Fällen das geologisch bedingt so, dass große Teile der Schadstoffe eben schon längst im Grundwasser gelandet sind und weit verteilt sind, sodass diese Quellenbeseitigung uns an vielen Stellen gar nicht weiterhilft. Und gerade auch dieser Fall Bitterfeld zeigt es.
Die Behauptung wird nicht besser, indem Sie sie immer wieder wiederholen. Ich würde gerne die Belege sehen, dass 80% dieser Stoffe draußen sind.
Sie können gerne zu uns kommen.
Nie bei keinem einzigen Fall jemand präsentieren. Daher gehe ich auch davon aus, auch Sie können es nicht.
Sie können gerne zu uns kommen, wir können Ihnen die zeigen. Also das wäre jetzt überhaupt nicht das Problem. Aber
Sie müssen mir die zukommen lassen, damit man sie auch intensiv studieren konnte. Ich habe ja Unterlagen gesehen, die zur Verfügung gestellt wurden und musste dort feststellen, das, was Sie geschrieben haben, stimmt nicht überein mit dem, was Sie nachher herausgegeben haben. Sie wissen nicht, was in diesen Deponien liegt, also können Sie auch nicht sagen, 80% sind ausgelaufen.
Wissen Sie, was in den Deponien ist?
Wir wissen es, weil wir natürlich Untersuchungen haben.
Und Herr Reeder, das stimmt doch nicht. Ist doch nicht wahr. Nein, das ist nicht wahr. Die Berichte sagen und Ihre Behörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, hat selbst schriftlich erklärt, dass sie die Hauptgruppen, die von ihr benannten Hauptgruppen untersucht hat. Insgesamt sind in Wolfenbitterfeld 5000 Chemikalien in der einen oder anderen Weise benutzt worden. Genau. Daraus sind neue Verbindungen entstanden. Ja. Sie haben schätzungsweise vielleicht 2 oder 3 Dutzend angeschaut und mehr nicht. Sie sagen, Sie wissen das Wichtigste, aber wer entscheidet denn, was das Wichtigste ist?
Das Problem ist doch, dass wir ein Grundwasser haben, was so hoch kontaminiert ist, dass es giftig ist. Das ist ja unstrittig. Und es ist doch jetzt müßig zu diskutieren, an welcher Stelle welche Schadstoffe genau drin sind.
Aber Sie eröffnen doch diese Diskussion. Sie sagen, Sie wissen, dass 80% davon im Grundwasser sind.
Ja, genau. Also 80% der Schadstoffe sind im Grundwasser inzwischen gelandet.
Aber Sie behaupten etwas, was Sie überhaupt nicht belegen können.
Das kann gar nicht sein.
Ja, aber ich sag mal,
Sie müssen mir zuerst diese Methode holen. Die Behauptung wird wirklich nicht besser. Ich weiß, dass das auch Ihre Behörde behauptet. Das wurde bei uns auch jahrelang behauptet. Der entscheidende Punkt ist, das Grundwasser wird nie weniger giftig, wenn Sie die Quelle nicht beseitigen. Was Sie hier machen, bringt am Ende überhaupt nichts, sondern kostet nur wahnsinnig viel Geld.
Ich möchte vielleicht den Blick, wir haben jetzt viel über Bitterfeld gesprochen, lenken auf Westdeutschland. Herr Romanowski, in Ihrer Nähe im Westerwald gibt es eine Deponie in Offheim. Da hieß es auch jahrelang, die ist sicher, die ist abgedichtet. Das Problem von vielen Deponien ist, dass sie nach unten tatsächlich nicht wirklich dicht sind, aber dann wird dann abgepumpt, das wurde auch schon mehrmals genannt. Jetzt gibt es ein neues Gutachten, das ist gerade mal 2, 2,5 Jahre alt, das sagt, da können wahrscheinlich doch Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Das heißt, manchmal ist ja nicht mal die Gefahrenabschätzung so klar oder ändert sich, weil es neue Verfahren gibt, das zu untersuchen, weil vielleicht auch erstmal genau drauf geschaut wird. Also wird da nicht doch viel schön geredet, die Gefahren seien nicht so gering. Und wenn man dann mal genauer schaut, stellt man fest, die Risiken sind beträchtlich.
Also ich kenne den konkreten Fall jetzt nicht, aber...
Das ist eine Deponie der Höchst AG. Dort wurde von 1967 bis 1985, also fast 20 Jahre lang, Giftmüll abgelagert. 1,5 Millionen Tonnen, also wir reden hier auch nicht über eine Randnotiz, sondern riesige Mengen, die da gelagert wurden. Und jetzt im Jahre 2016, sagt ein Gutachten, vermutlich sickern Schadstoffe ins Grundwasser.
Also wenn eine neue Sachlage eintritt und es wird bekannt, dass eine Deponie, von der man vielleicht glaubte, sie sei sicher, plötzlich doch undicht wird und Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, dann bin ich auch der Meinung, muss gehandelt werden und dann muss hier im Sinne der Gefahrenabwehr dieses Problem beseitigt werden. Was da jetzt im Einzelnen dann getan werden kann, kann ich nicht einschätzen. Das kann sein, dass man die existierende oder bestehende Abdichtung, dass man die erneuert oder ausbessert oder dass man eben zum Schluss kommt, es geht nicht mehr anders, die muss ausgehoben werden. Aber das muss dann vor Ort im Einzelfall auch wieder entschieden werden.
Sabine Adler.
Das, was wir feststellen mit diesen Reportagen aus der Bundesrepublik, aus diesen verschiedenen Orten, ist, dass das Problem sehr ähnlich ist und dass die Anwohner vor allem sehr beunruhigt sind. Anwohner in der Nähe von Giftmülldeponien oder auch nur von Hausmülldeponien sind sehr beunruhigt, weil häufig die Sachlage so ist, dass man nicht weiß, was im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in diese Deponien gewandert ist, weil sich Krankheitsfälle in der Nähe von solchen Deponien häufen. Ein Beispiel ist Dettingen in der Schwäbischen Alb. Da wurden sehr signifikant höhere Krebsraten verzeichnet als in anderen Gegenden. Es gibt zwei Deponien. Das, was ich damit sagen möchte, ist, es ist nicht nur ein Problem der Chemieindustrie oder auch der Umweltpolitiker. Es ist ein Problem, das die Menschen zutiefst beunruhigt. Und da immer mit dem Begrenzen, Einhegen dieses Problems zu antworten, während wir an anderer Stelle, siehe diese Diskussion, siehe Atommülldiskussion, immer so gründlich sind, das ist das, was mich wirklich erstaunt. Sie gehen über die Ängste und die Befürchtungen der Bevölkerung einfach hinweg. Sie nehmen sie nicht ernst. Die Menschen werden abgetan, dass solche Krebsraten nicht eins zu eins auf solche Deponien zurückzuführen sind. Das sind sie natürlich nicht, aber es ist ein Anzeichen dafür. Und dass solche Sorgen nicht ernst genommen werden, sowohl von der Industrie als auch von der Politik, das finde ich bedenklich daran.
Fehlt es den Behörden da an Bewusstsein für Gefahren, auch tätig zu werden im Sinne der Bürger? Das haben wir erlebt in vielen Beispielen, dass Behörden tatsächlich auch erst dann aktiv werden, wenn es nicht mehr zu übersehen ist, wenn Krebsraten ansteigen. Martin Forter, wie haben Sie das in der Schweiz erlebt?
Die Behörden haben die Tendenz, sich dahinter zu verstecken, dass das alles so große Fälle sind, dass sie überhaupt nicht lösbar sind und dass sie eigentlich Opfer dieser Großfälle sind. Erstaunlicherweise ging das dann anders in dem Moment, wo man konkrete Perspektiven hatte. Da haben diese Behörden dann zum Teil wirklich sehr gute Arbeit gemacht, zum Beispiel die des Kantons Wallis, des Kantons Aargau oder auch des Kantons Jura. Die haben alle drei sehr große Deponien ausgehoben. Es kam auch zu Explosionen und Bränden. Die Sanierungen waren so angelegt, dass die Außenwelt von denen praktisch nicht betroffen wurde. Auch der Arbeitsschutz war auf einem sehr hohen Niveau in der zweiten Hälfte des Aushubs von Bonfol. Da waren gar keine Menschen mehr in dieser Halle drin. Das wurde ferngesteuert gemacht mit Baggern. Ja, die Krebsfälle, die kommen vor in der Umgebung dieser Deponien. Es ist sehr, sehr schwierig, sie zu erfassen. Es gibt eigentlich in der Regel auch keine epidemiologischen Studien, die das versuchen, sondern man lässt es einfach. Und wissen Sie, Herr Romanowski, wenn Sie sagen, wenn eine neue Sachlage eintritt, das ist eben das Typische an solchen Deponien, ungefähr alle 50 Jahre tritt eine neue Sachlage ein, weil dann die Plastikfolie für die Abdichtung kaputt ist oder die Betonmauer zerbröselt von der Säure im Abfall oder die Spundwand aus Eisen verrostet. Alle 50 Jahre wieder, das ist sehr typisch.
Herr Reeder, ja. Letztlich ist das ja auch eine politische Frage, eine politische Abschätzung. Was gewichte ich höher? Die Kosten, die jetzt anfallen für einen Aushub für die Entsorgung oder die Gefahren, die langfristig entstehen? Müssen wir darüber neu diskutieren, welche Risiken wir bereit sind, auch in die Zukunft zu tragen und was wir jetzt lösen müssen? Mich hat das schon auch etwas erstaunt. Die Grünen sind ja mal angetreten als konsequente, kompromisslose Umweltpartei. Das Thema Giftmüll scheint bei Ihnen auf der Tagesordnung nicht sehr weit oben zu stehen.
Na, das würde ich nicht so sehen. Ich würde vielleicht auch noch mal darauf eingehen. Also ich finde schon, dass die Behörden sehr sorgfältig und auch verantwortungsvoll umgehen mit dieser Problematik. Wir haben bestimmte gesetzliche Vorgaben, an die man sich natürlich hält. Und wir haben natürlich auch bestimmte Verfahrensschritte. Und an vielen Stellen sind wir ja dabei. Das betrifft ja nicht nur Bitterfeld, sondern wir haben ja sehr viele andere Altlasten auch im Land Sachsen-Anhalt gerade, wo wir eine sehr gute Überwachung, sehr gutes Monitoring aufgezogen haben, wo wir sehr genau gucken, was für Gefahren gehen denn für die Bevölkerung überhaupt aus oder für das Grundwasser, das ist ja auch ein schützenswertes Gut und so weiter, also auch für die Oberflächengewässer ringsherum und so weiter. Also das sind alles Maßnahmen, wo wir uns doch sehr stark im Moment schon kümmern, dass so eine Fälle zu Krebserregung oder dass Vergiftung oder so auch gar nicht erst eintreten. Und wir haben ja, abgesehen von den Fällen, die Sie jetzt beschrieben haben, relativ wenig mit sowas im Moment zu tun, weil eben die Behörden da ein gutes Überwachungssystem auch aufgebaut haben und auch reagieren. Mhm. Und das Hauptproblem, was wir an manchen Stellen haben, ist nicht mal so sehr die Altlasten, die wir kennen, sondern auch Altlasten, die auf einmal auftreten oder die jahrzehntelang da sind, die aber niemand bisher überhaupt gesehen hat. Also wir hatten jetzt so ein Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo eine PCB-Belastung zufällig gefunden wurde an einem Flusslauf, wo überhaupt niemand das vermutet hätte und wo wir jetzt ein großes Problem haben, wo wir aber sehr schnell auch die Bevölkerung informiert haben, wo wir sehr schnell auch Maßnahmen ergriffen haben. Und insofern, denke ich, sind wir da schon sehr gut unterwegs. Man kann sicherlich immer mehr machen.
Herr Romanowski, ich war in Leverkusen und habe dort eine Giftmüllablagerung des Bayer-Konzerns, die über 50 Jahre entstanden ist, auch begutachtet, da mit vielen Menschen gesprochen. Und da ist auch in den 90er Jahren die Entscheidung getroffen worden, wir machen eine Sperrwand, wir pumpen das Wasser, das austritt, ab und dann ist das sicher. Auf die Frage, ist denn eigentlich auch überlegt worden, alles rauszuholen, man spricht da von 6,5 Millionen Tonnen, war die Antwort sofort: Wer soll das denn bezahlen? Das ist doch nicht machbar. Müssen wir diese Machbarkeitsfrage nochmal neu stellen und auch nochmal neu beantworten? Was sind wir bereit für die Beseitigung von Altlasten zu bezahlen?
Natürlich muss man das immer mit in Abwägung bringen. Und das ist nicht nur eine Frage der Kosten, das ist auch eine Frage von technischen Machbarkeiten, von verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten, Rückstandsverbrennungskapazitäten und so weiter, Transportkapazitäten. Das muss alles mit einbezogen werden. Und deswegen ist das nicht so einfach zu sagen, wir müssen jetzt jede Deponie sofort ausheben, koste es, was es wolle. Das Geld kann auch nur einmal ausgegeben werden. Und auch die Unternehmen und die Behörden und die staatlichen Haushalte haben ja auch nur die Möglichkeit, jeden Euro nur einmal auszugeben.
In dem Fall der Bayer-Konzern, der 50 Jahre lang seine Produktionsrückstände dort auf die Rheinauen abkippt, entzieht sich da eigentlich recht kostengünstig aus Konzernsicht der Verantwortung für diesen Giftmüll.
Ja, aber ich will darauf hinweisen, dass er vorschriftsgemäß.
Weil Bayer hat diesen Chemiemüll dorthin gekippt und Bayer wusste, dass das nicht problemlos ist. Und Bayer ist groß und stark geworden. Und dann ist es halt wie hier. Hier mussten Novartis, BASF und Syngenta bezahlen. Ja, weil sie verantwortlich sind für diesen Chemiemüll. Und das ist Bayer
also eben auch. Ich kann hier als Vertreter des Verbandes nicht für einzelne Unternehmen sprechen, aber lassen Sie mich sagen, das ist ja nicht alles illegal geschehen und die Vorschriften waren früher anders. Es gab sogar Vorschriften, die es den Unternehmen auferlegt haben, ihre Abfälle, ihre Produktionsabfälle zu vergraben, im Gegensatz zu früher, wo es in die Flüsse gekippt wurde. Ja, also da haben auch die Gesetzgeber und die Behörden natürlich einen Teil der Mitverantwortung, und das ist nicht alles illegales Handeln gewesen. Und man muss schon sehr genau hinschauen, wo die Verantwortlichkeiten dort liegen. Und einfach pauschal zu sagen, das muss ausgehoben werden und ein Unternehmen muss das alles bezahlen, das ist einfach zu einfach gedacht.
Herr Romanowski, ich finde, dass Sie da einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Die Gesetzgebung war früher so und genau deshalb muss sie jetzt geändert werden. Wir sehen, dass die Gesetzgebung mit diesem Altlastenproblem überhaupt nicht fertig wird, dass es überhaupt keine Antwort gibt, dass nichts in Richtung nachhaltiger Sanierung sich entwickeln kann, wenn sich die Unternehmen, Sie als Verband, darauf zurückziehen können, A, auf Verhältnismäßigkeit, und wenn Sie sagen, dass die Einhegung des Problems genauso gut bewertet wird wie die Sanierung eines Falls. Und ich wundere mich, dass unter anderem eben die Grünen, Herr Reeder, Sie sind jetzt leider dran, weil Sie eben der politische Vertreter in dieser Runde sind, aber ich wundere mich dann schon, dass es da keine Anstrengungen gibt, also eine andere Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Denn wir sehen ja, dass wir damit nicht weiterkommen, und wir sehen auch, dass wir in anderen Feldern eine sehr, sehr gründliche Diskussion und auch eine sehr gründliche Behebung des Problems erreichen können, wenn sich da die politischen Kräfte darauf einigen können. Und hier ist es sozusagen einfach dem Selbstlauf überlassen und die Bevölkerung darf mit ihren Ängsten alleine fertig werden.
Das ist vielleicht eine gute Vorlage für die Schlussrunde. Wir kommen langsam ans Ende der Sendezeit. Herr Reeder, Herr Forter, Herr Romanowski, die Frage an Sie: Was muss denn jetzt geschehen, dass wir das Problem Altlasten besser in den Griff kriegen, dass wir diese Gefahren, die davon ausgehen, für die Zukunft besser beheben können? Kurze Antwort: Was muss da geschehen? Müssen die Gesetze geändert werden? Müssen die Unternehmen mehr tun? Müssen die Behörden sensibler werden? Herr Reeder.
Ich sag mal, klar, wir arbeiten ja, es ist ein ständiger Prozess. Wir arbeiten dran, die Gesetze zu verbessern. Wir werden ständig, werden die Grenzwerte angepasst. Wir haben neue Vorschriften. Wir gucken genauer hin, wo was passiert. Völlig klar. Aber wir werden es nicht schaffen. Ich sag mal, die Altlasten, die über Jahrhunderte entstanden sind, wir haben ja auch Altlasten, die noch älter sind, blitzartig hier in einem Schlag zu entsorgen. Wir werden, das wird ein Prozess sein, den müssen wir anfangen, da haben Sie recht und da sind wir auch dran, aber wir müssen das so machen, dass wir sowohl technisch als auch finanziell in der Lage sind, das zu stemmen, und das ist sicher ein Prozess, der begonnen hat und der auch weitergeführt werden muss, wo wir dran sind, aber der noch sehr, sehr lange dauern wird.
Herr Romanowski.
Ich kann mich den Worten von Herrn Reeder zumindest nur anschließen und hinzufügen, dass wir einfach die Rechtslage, die wir seit 1999 haben, konsequent anwenden müssen. Vordringlich aus meiner Sicht ist, glaube ich, dass wir bestehende Altlasten ausfindig machen insbesondere die Gefährlichkeit und die Gefahren, die von diesen Altlasten möglicherweise ausgehen, genau untersuchen und identifizieren und angemessen, je nach Erfordernis, dann auch konsequent handeln. Das ist, glaube ich, das, was angezeigt ist und wo man am besten die Verantwortung aller Beteiligten wahrnehmen kann.
Martin Forter.
Das Einkapseln von Chemiemüll kann keinesfalls gleichgesetzt werden mit dem Aushub von Chemiemüll. Da das die deutsche Gesetzgebung im Moment macht, denke ich, es ist dringend, diese Absurdität aus dem Gesetz rauszustreichen. Das andere ist, die Schadstoffquellen beseitigen, das ist der einzige Weg, um das Problem zu lösen. Ein Verwalten der Verschmutzung über Jahrhunderte bringt gar nichts, sondern kostet unendlich viel.
Sabine Adler.
Also ich gehe raus aus der Diskussion mit einem leichten Entsetzen, dass sich der Verband der Chemieindustrie und ein Vertreter der Grünen einig sind in einer Frage, dass man eigentlich schon ganz gut mit einem Problem fertig wird, das doch wirklich auf lange Sicht noch nicht lösbar scheint in Deutschland.
Das war der Wortwechsel. Giftiges Erbe, werbeseitig die Altlasten der Industrie. Darüber haben wir diskutiert mit Sabine Adler, Leiterin des Reporterpools von Deutschlandfunk Kultur, mit dem Schweizer Altlastenexperten Martin Forter, mit Klaus Reeder, Umweltstaatssekretär in Sachsen-Anhalt, und mit Gerd Romanowski vom Verband der Chemischen Industrie. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Diskussion.